Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt am Sonntag Estomihi steht beim Propheten Jesaja im 58. Kapitel. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sein. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Anleitung zum Unglücklichsein. So lautet ein wunderbares Buch des österreichischen Psychologen Paul Watzlawick. Er schildert darin augenzwinkernd, wie wir Menschen Meister darin sind, uns selber unglücklich und unser eigenes Leben unerträglich zu machen. Falls jemand noch nicht unglücklich sein sollte, bekommt er darin die besten Tipps, wie er es werden kann. Wobei uns Watzlawick natürlich in Wirklichkeit nur einen Spiegel vor Augen hält, um uns eben dadurch vor dem zu bewahren, wozu er in diesem Buch anleitet. Das eben gehörte Wort Gottes beim Propheten Jesaja richtet sich ebenfalls an unglückliche Menschen, an Menschen, die es gerade so systematisch geschafft haben, sich selber unglücklich zu machen. Auf sehr fromme Weise hatten sie es geschafft, selber so richtig unglücklich zu werden. Erst wenige Jahre war es her gewesen, seit sie aus dem babylonischen Exil zurück nach Jerusalem gekommen waren. Die äußeren Umstände, unter denen sie lebten, waren wirklich nicht besonders beglückend. Sie lebten in einer zerstörten Stadt. Notdürftig hatten sie sich in den Ruinen eingerichtet. Der Tempel war noch nicht wieder aufgebaut und es schien so gar nichts sich zu bewegen. Und so beging man regelmäßig Fastentage mit großem Ernst. Tage, an denen man der Belagerung und Zerstörung Jerusalems gedachte. Tage, an denen man sich selbst quälte, um Gott zu zeigen, was für ein großer Sünder und wie zerknirscht man doch war. Tage, die doch Gott, so dachte man, nicht unbeeindruckt lassen konnten. Doch die Bewohner Jerusalems konnten fasten, so viel sie wollten. Es rührte sich nichts. Und so fragten sie Gott nun völlig frustriert, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und darauf antwortet nun Gott durch den Mund des Propheten. Doch er macht das nicht wie Paul Watzlawick. Er führt seine Hörer nicht gleichsam von hinten durch die Brust ins Auge dazu, dass sie erkennen, warum sie so unglücklich sind und sich immer wieder selber unglücklich machen, sondern redet Klartext. Er nennt die Dinge beim Namen, die die Bewohner Jerusalems so unglücklich werden ließen. Doch das Ziel, das Gott mit diesen Worten erreichen will, ist genau dasselbe, das auch Paul Watzlawick mit seinem Buch verfolgt. Er will die Wunden heilen lassen, unter denen die Zuhörer des Propheten so sehr litten. Will, dass diese Heilung schnell voranschreitet. Will, dass sie ein gelingendes Leben führen, das seinem Willen entspricht. Dazu verteilt Gott hier jedoch keine Streicheleinheiten, sondern wird sehr deutlich. Er spricht Dinge aus, die anzuhören für die Zuhörer damals wie für uns heute ärgerlich und provozierend waren und sind und die zu bedenken doch auch für uns sehr heilsam sind. Dreierlei stellt er den Zuhörern damals und auch uns heute vor Augen. Hört auf, Gott zu benutzen. Hört auf, um euch selbst zu kreisen. Hört auf das, was euer Nächster braucht. Glaube an Gott und du wirst glücklich. Dass dieser Slogan nicht stimmt, dafür waren und sind die Bewohner Jerusalems damals in der Zeit nach dem Exil das beste Beispiel. Natürlich glaubten die an Gott, natürlich waren sie fromm. Und wie? Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, so erklärt Gott hier. Das heißt, sie kommen täglich zum Gottesdienst, hören täglich auf mein Wort, meinen es mit dem Glauben an mich ganz ernst. Und doch sind und bleiben sie dabei todunglücklich. Warum? Weil sie meinen, Gott nach ihren Wünschen benutzen zu können. Wenn wir fromm leben, wenn wir fasten, dann muss Gott doch darauf reagieren. Dann muss er doch eingreifen und es uns gut gehen lassen. Und da lässt Gott es sie nun sehr deutlich spüren, dass das nicht stimmt. Gott muss gar nichts. Er ist nicht gezwungen, auf das Verhalten der Israeliten in einer bestimmten Weise zu reagieren. Was sollten sie ihm auch schon vorweisen können, womit sie ihn beeindrucken konnten? Aber Gott lässt sich nicht benutzen. Er lässt nicht mit sich handeln. Er weigert sich strikt, sein Verhältnis zu den Menschen auf der Basis von Leistung und Gegenleistung bestimmen zu lassen. Dabei steckt diese Einstellung auch tief in uns Menschen heute drin. Immer noch meinen wir könnten Gott mit unserem Verhalten dazu verpflichten, sich auf eine bestimmte Weise uns gegenüber zu verhalten. Wenn ich immer brav und anständig gelebt habe, dann muss mich der liebe Gott doch belohnen. Dann muss er es mir hier auf Erden doch gut gehen lassen. Und in den Himmel lassen muss er mich deswegen doch erst recht. Und wenn es mir nicht gut geht, dann frage ich mich schon, was ich denn bitte schön Böses getan habe, weshalb Gott mich jetzt so bestraft, weshalb er es mir jetzt schlechter ergehen lässt als anderen, die doch längst nicht so gute Menschen sind wie ich. Doch Gott lässt sich auch von uns nicht als Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche benutzen. Er schlägt nur die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er sieht, wie wir meinen, ihn in einen Handel verwickeln zu können. Und dann gibt es sogar ganz besonders fromme Gruppierungen, die behaupten, wenn das nicht geklappt hat, dass Gott dir deine Wünsche erfüllt hat, dann liegt das nur daran, dass du nicht fest genug geglaubt hast. Wenn deine Krankheit nicht geheilt wird, wenn du keinen Arbeitsplatz bekommst, wenn es in deiner Ehe nicht besser wird, dann liegt das daran, dass dein Glaube zu klein ist. Du musst nur fester glauben, dann bekommst du auch, was du möchtest. Was für eine Anmaßung zu meinen, so könne man mit dem lebendigen Gott umgehen. Doch Gott lässt sich nicht zwingen, auch nicht mit noch so frommen Werken. Auflaufen ließ er die Bewohner Jerusalems damals. Gerade nicht, weil er ein Sadist gewesen wäre, der sich an der Frustration und dem Leid der Menschen weiden würde, sondern gerade weil ihm an einem gelingenden Verhältnis zwischen sich und uns Menschen liegt. Aber das setzt eben gerade voraus, dass wir aufhören, Gott benutzen zu wollen und stattdessen erkennen, dass Gott es doch schon längst gut mit uns meint, längst bevor wir angefangen haben, ihn mit irgendetwas beeindrucken zu wollen. Ja, die Hände schlägt Gott über dem Kopf zusammen, wenn er sieht, wie sich sein eigenes Volk selber unglücklich macht. So einfach hätten sie es doch. Sie müssten einfach nur wahrnehmen, was er für sein Volk schon längst getan hat. Sie müssten einfach nur erkennen, dass Gott es gerade auch da gut mit ihnen meint, wo sie selber das nicht gleich erkennen und nachvollziehen können. Sie müssten einfach nur aufhören, ihn als Verhandlungspartner wahrzunehmen und ihn stattdessen als liebenden Vater erkennen, dem an der Kommunikation mit seinen Menschen liegt, dem daran liegt, dass das Leben von Menschen heil und reich und erfüllt wird. Und heil und reich und erfüllt kann ein Leben auch dann sein, wenn darin manches ganz anders läuft, als wir es uns selber vorstellen und wünschen. Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche, schrieb Dietrich Bonhoeffer ein Jahr vor seiner Hinrichtung aus seiner Gefängniszelle. Gott mag uns nicht die gewünschte Gesundheit, nicht den gewünschten Beruf, nicht den gewünschten Ehepartner, nicht die gewünschte Lösung unserer Probleme schenken. Aber er möchte, dass wir entdecken, dass wir seine geliebten Kinder sind und bleiben, was auch immer in unserem Leben geschehen mag. Er möchte, dass wir seine Gegenwart gerade auch in allem Schweren und in allem Leid in unserem Leben wahrnehmen und erkennen. Dazu hat er seinen Sohn doch für uns am Kreuz sterben lassen, damit wir das immer vor Augen haben, dass er uns schon längst geliebt hat, längst bevor wir anfangen konnten, ihn irgendwie zu benutzen. Hört auf, um euch selbst zu kreisen. So lautet der zweite gute Rat, den uns Gott hier durch Jesaja gibt. Wer heute das Beste aus seinem Leben rausholen will, muss sich ständig neu erfinden und immer wieder selbst optimieren. Man darf nicht am Vertrauten hängen bleiben, sondern muss stets zur Veränderung bereit sein. Verwirkliche dich selbst, lebe deine Träume. Das ist die Maxime unserer Zeit. Und dann stellen wir unsere Ernährung um, gehen ins Fitnessstudio und kaufen Pillen, Salben und Pülverchen, um fitter, attraktiver und gesünder zu sein. Für manche gehört dann auch dazu, aus der Gemeinschaft, in der sie leben, auszubrechen und den Ehepartner und die Kinder sitzen zu lassen, um nur noch für sich selber da zu sein. Doch wer nur darauf aus ist, für sich das Beste aus dem Leben herauszuholen, der kreist in Wirklichkeit nur um sich selbst. Die Menschen um ihn herum bleiben dagegen unwichtig. Sie stören nur bei der Verwirklichung einer so verstandenen Selbstverwirklichung. Und genau das ist es, was Gott hier bei Jesaja so scharf am Verhalten der Bewohner Jerusalems kritisiert. Sie sind ja zu allen möglichen Opfern bereit. Sie quälen und kasteien sich und fasten wie die Weltmeister. Aber die Menschen um sie herum sind ihnen egal. Man geht zum Gottesdienst und zahlt anschließend seinen Arbeitern Hungerlöhne. Man fastet intensiv und unterbricht das Fasten nur kurz einmal, um ein krummes Geschäft abzuschließen. Man geht in Sack und Asche und gibt sich zerknirscht, scheut aber nicht davor zurück, die Fäuste einzusetzen, um seinen Willen durchzusetzen. So verkommt der Gottesdienst zum Kult des eigenen Ich. Nicht darum, nach Gottes Willen zu fragen, geht es denen, die da fasten, sondern darum, den eigenen Vorteil zu suchen. Doch Gott macht durch seinen Propheten klar, keiner wird die Erfüllung seines Lebens darin und dadurch finden, dass er auf Kosten anderer Menschen lebt. Keiner wird die Erfüllung seines Lebens darin und dadurch finden, dass er sich nur noch auf sich selber konzentriert. Die Jagd nach dem Optimum des eigenen Lebens wird sich immer als die Jagd nach einer Fata Morgana herausstellen. Wenn du meinst, du hättest das Ziel erreicht, löst es sich in Luft auf. Genau das Gegenteil ist richtig. So stellte es uns Jesus eben im Evangelium vor Augen. Wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten, sagt er da. Wo wir diesen Worten Jesu entgegenleben, da kann keine Heilung in unserem Leben stattfinden. Da kann es nicht hell werden in unserem Leben. So machen schon seine Worte bei Jesaja deutlich. Und damit sind wir schon bei der großen Alternative, die Gott hier benennt, die ein gelingendes, erfülltes, heiles Leben verheißt. Hört auf das, was euer Nächster braucht. Dabei geht es nicht darum, Gott gnädig zu stimmen und mir seine Liebe durch meine Leistung, durch meine frommen Werke zu erwerben. Seine Liebe geht all meinem Handeln ja längst voraus. Ich brauche mich auch nicht länger darauf zu konzentrieren, das Beste aus meinem Leben herauszuholen. Damit habe ich beide Hände und auch Augen und Ohren frei, um wahrzunehmen, was mein Nächster braucht. Und genau darin wird mein Leben heil. Genau darin besteht die Erfüllung meines Lebens, dass ich gerade nicht um meine eigenen Wünsche kreise, sondern mich den Bedürfnissen der Menschen zuwende, die Gott mir über meinen Lebensweg laufen lässt. Es mag sein, dass diese Zuwendung auch ganz praktisch darin besteht, dass ich einem Menschen, der Hunger hat, zu essen gebe, dass ich ihm helfe in einer ganz akuten Notlage. Aber was der Prophet hier schildert, reicht ja weiter. Es geht darum, dass wir jeden Menschen, den wir sehen, dem wir begegnen, als unser Fleisch und Blut, als unser Mitgeschöpf anzusehen lernen. Dass wir daran arbeiten, Vorurteile oder gar Hass gegenüber Menschen, die uns fremd sind, die anders sind als wir, erst gar nicht aufkommen zu lassen. Dass wir uns nicht beteiligen an dummem Gerede und dumpfen Parolen, die andere Mitmenschen und damit unser eigen Fleisch und Blut herabwürdigen, sie zu Menschen zweiter Klasse erklären, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Guck nicht weg, verschließe dein Herz nicht vor ihnen. Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Es muss nicht immer Geld sein, es müssen nicht immer große Aktionen sein. Wie viele Menschen warten einfach nur auf ein gutes, liebevolles Wort von dir? Warten vielleicht einfach nur darauf, dass du dir einmal Zeit für sie nimmst, sie besuchst, auf sie zugehst, weil sie das selber von sich aus nicht schaffen, weil sie auf ihre Weise gebunden sind. Liebe Gemeinde, am kommenden Mittwoch, dem Aschermittwoch, beginnt die Fastenzeit. Fasten ist tatsächlich eine gute, sinnvolle Übung. Sie kann vielfältige Formen annehmen. Es kann darin bestehen, weniger zu essen, was bei so manchem sehr heilsame Nebenwirkungen in Bezug auf den Körperumfang haben kann, mich selber eingeschlossen. Es kann der Verzicht auf liebe Gewohnheiten sein, auf Süßigkeiten, auf Fernsehen, auf Computerspiele, aufs Alkoholtrinken und manches mehr. Dieser Verzicht kann uns helfen, wahrzunehmen, ob wir wirklich freie Menschen oder selber süchtig und gebunden sind. Aber dieses Fasten darf niemals zum Selbstzweck werden, darf nicht bloß der eigenen Selbstoptimierung dienen. Es soll uns vielmehr helfen, frei zu sein für das Hören auf Gottes Wort, für das Hören auf das, was Gott durch das Leiden und Sterben seines Sohnes Jesus Christus für uns getan hat, für das Hören auf die Botschaft von seiner unendlichen Liebe zu uns, die uns in den kommenden Wochen verkündigt wird. Und dieses Wort Gottes lenkt unseren Blick dann zugleich auf unseren Nächsten. Es will uns ja nicht darin verharren lassen, dass wir bloß unsere persönliche Gottesbeziehung pflegen. Vielmehr können wir die Fastenzeit auch dadurch sinnvoll nutzen, dass wir uns in ihr Zeit nehmen, um Menschen, die unter den Kontaktbeschränkungen jetzt leiden, anzurufen oder, wenn es möglich ist, sie zu besuchen, um uns mit Menschen zu versöhnen, die es einfach nicht schaffen, den ersten Schritt auf uns zuzugehen. Mit all dem verdienen wir uns nicht den Himmel. Das brauchen wir auch gar nicht mehr. Aber all das kann uns zu einem erfüllten Leben verhelfen, zu einem Leben, das gerade dadurch hell wird, dass wir von uns selber wegsehen, zu einem Leben, über das sich Gott, unser Schöpfer, freut, weil er sich das gerade so für uns vorgestellt hatte. Und eben darum hat er sie uns heute Morgen gegeben, diese ganz besondere Anleitung zum Glücklichsein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Sie hörten eine Predigt von Pfarrer Gerhard Triebe von der Erlöserkirchengemeinde Düsseldorf, einer Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Gott sei mit Ihnen auf Ihrem weiteren Weg.